Herzlich willkommen beim Next Level Diving Podcast, dem Podcast von Tauchern für Taucher. Mit spannenden Facts rund um unser Lieblingshobby und natürlich den interessantesten Persönlichkeiten aus der Taucherszene. Tja, gute Stimmung herrscht an Bord des Tauchdonis vom Safari-Boot Nautilus 2 auf den Malediven. Die Tauchgäste haben soeben den Sunset Dive vor der Insel Alimata absolviert und dabei an die 50 Ammenhaie beobachtet, die seit einigen Jahren aufgrund der regelmäßigen Fütterungen an diesem Tauchplatz anzutreffen sind. Dies war nur eines der im wahrsten Wortsinn Highlights der zweiwöchigen Malediven-Südsafari, die die Gäste gebucht hatten. Der tiefe Süden der Malediven lockt mit seinem unglaublichen Fischreichtum und vor allem Großfischfans kommen hier auf ihre Kosten. Ein absolutes Must-Have für jeden Taucher, die auch ein wenig Nervenkitzel nicht scheuen, ist seit einigen Jahren ein Besuch im Tiger Zoo vor der Hafeneinfahrt der Insel Formula. Die hier unter professionellen Bedingungen angelockten Tigerhaie versprechen ein Spektakel der Sonderklasse und lassen die Herzen der Gäste nicht nur höher, sondern auch ein wenig schneller schlagen. Aber hören wir mal, was die Taucher selbst zu den zwei Wochen Safari im Süden der Malediven zu sagen haben.
Der erste Eindruck war natürlich toll, nach dem Checkdive dann am nächsten Tag gleich bei den Haien zu tauchen, bei den Tigerhaien. Das ist auch, glaube ich, hier bei allen im Kopf geblieben, weil wenn man abends zusammensitzt und guckt, wertet dann die Videos aus. Das hat hier ja wirklich fast jeder eine Kamera dabei. Und da werden Videos gezeigt oder Fotos ausgetauscht. Und immer landen wir wieder bei dem Thema, den zweiten Tauchgang, bei den Tigerhaien. Das war schon sehr beeindruckend, bewegend. Und selbst wir haben gesagt, wir chartern ein Flugzeug und fliegen zwischendurch einmal wieder zurück.
Wir wollten da wieder hin.
Das ist, und der zweite war dann mit den großen Mantons, diese Putzerstation, wo wir auch sehr viel Glück hatten. Die Wasserqualität war sehr gut und haben dann diese großen Tiere bewundern dürfen, wie sie da so in Schlange stehen. Und jeder hat wirklich ganz fantastische Aufnahmen machen können und auch ganz tolle Eindrücke. Und das spiegelte sich hier auch so bei dieser Safari sofort auf die Stimmung des im Boot wieder. Also jeder war hier glücklich und das hat auch dazu geführt, dass nicht jeder kennt jeden. Es gab natürlich viele, die sich schon von einer anderen Safari hier kennen, aber das war sofort ein Team und man kam ins Gespräch und das lockert so die Atmosphäre auf, wenn man so beginnt. Ja, ganz toll. Und eigentlich ging es auch so weiter.
Sarah, bist du gerade beim Stempeln deines Logbuchs? Ich bin dabei, für meinen Podcast die Gäste zu befragen. Wie waren denn deine Eindrücke so im Vergleich zu anderen Touren?
Es war ein sehr entspanntes Ambiente. Es waren perfekte Sicht- und Wasserverhältnisse über und unter Wasser. Uns wurden fast alle Wünsche erfüllt. Wir hatten die verschiedensten Haiarten. Deutlich mehr als beim letzten Mal. Vielfältiger. Vor allem die Strömungstauchgänge, die Kanaltauchgänge waren der Knaller. Hab mich rundum wohl gefühlt.
Ja, war meine erste Südtour und war unglaublich cool. Also von den Leuten her lässig, vom Schiff her lässig, war das zweite Mal auf der Nautilus. Und die Tour an sich vom Tauchen her super geil. Super entspannt, super viel gesehen, also richtig, richtig schön und sehr empfehlenswert.
Ja, die Südtour war für mich jetzt das erste Mal, nachdem ich über 30 Mal die konventionelle Tour und auch im Norden war. Wir waren fast ausschließlich alleine an den Tauchplätzen. Es war sehr, sehr einsam, positiv gesehen. Es war sehr fischreich. Es waren tolle Strömungstauchgänge mit ganz viel Haien. Das war eigentlich durchweg positiv.
Ja, viel mit Strömung, viel Kanäle, was mir nichts ausmacht, was mir Spaß macht, vor allem wenn dann halt auch entsprechend die Großfische da sind, die Haie da sind. Vielleicht zum Roten Meer, vielleicht weniger Korallenvielfalt, aber dafür halt viel mehr Großfische und deswegen bin ich auch hergekommen.
Ja, es war einfach genial. Also die Strömungstauchgänge, die sind halt ganz was anderes.
meine, es gibt es zwar auf der normalen Safari auch, aber in dem Umfang ist es wirklich toll. Ja, also kann man nur Positives berichten.
Durchwegs also zufriedene, um nicht zu sagen begeisterte Gäste im Rahmen dieser Südsafari auf den Malediven, die wir übrigens Ende März bis Anfang April durchgeführt haben. Die Tauchgänge mit den Tigerhaien im sogenannten Tiger Zoo vor der Insel Formula sind in der Tauchcommunity ja nicht ganz unumstritten. Wie haben denn die Gäste der Nautilus Two die Tauchgänge mit den Tieren erlebt?
Es sind kontrollierte Bedingungen, unter denen man die Tigerhaie sehen und wahrnehmen kann. Es bietet einfach eine gute Möglichkeit. Ich sehe auf beiden Seiten Pro- und Kontra-Argumente, aber die Chance, Tigerhaie so nah zu sehen und ihnen so nahe zu kommen, die überwiegt dann doch. Ich fand es sehr gut organisiert, dadurch, dass es ja die Local Guides gab. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, die hatten zu jeder Zeit die Kontrolle. Und die haben ja auch immer auf uns aufgepasst, haben immer uns von der Rückseite abgesichert, sodass wir uns voll auf den Tauchgang fokussieren konnten, in Ruhe den Moment genießen konnten und Fotos machen konnten.
Ja, unglaublich. Also ich habe das erste Mal die Tigerhaie gesehen. Und das ist schon gescheit beeindruckend, sind riesengroße Tiere. Schauen zwar extrem friedlich aus, aber ich glaube, da kann ein bisschen mehr dahinter sein. Ne? Aber unglaublich beeindruckend. Und wenn du die großen Tiere da langsam auf die zwei Schwimmer siehst, dann dran kurz vorher wieder ab. Also das ist schon sehr beeindruckend. Die haben schon eher den Rücken freigehalten. Ja, also hätte jetzt auch keine Bedenken gehabt. Ich habe es aber cooler eigentlich dann gefunden, wenn es halt wirklich ein bisschen weg von dem Platz taucht, bist du halt wirklich im Freien, was die Tiere einfach ein bisschen gesehen hast. Gell?
War für angeköderte Tauchgänge war es sehr gut. Also ich habe auch schon in Südafrika und anderswo angefütterte Tigerhai-Tauchgänge gemacht. Es war absolut sicher, die Tigerhaie bis auf Armlänge dicht an uns dran. Und es wurde ja nicht mit viel Futter angeködert. Es war einfach nur ein bisschen, um sie am Platz zu halten. Und die sind es wahrscheinlich auch so gewohnt, dass sie automatisch hinkommen, mit Taucher kommen. Wahrscheinlich muss man nicht mal mehr anfüttern. Es war sicher gut, toll zu sehen und ein Erlebnis.
Also die Tiere sind einfach beeindruckend. Diese Kraft, diese großen, eleganten Tiere. Von dem her finde ich es toll, auch wenn es natürlich ein, das heißt ja auch Tiger so, es ist ja wie ein Zirkus ein bisschen anfüttert. Aber trotzdem hat man sonst wirklich selten die Möglichkeit, die zu sehen oder vielleicht auch mal längere Zeit zu sehen. Oben war die Fütterung, wie wir dann so ins Blaue raus sind und die dann von unten aus der Tiefe an dieser fast senkrechten Wand da hochgeschwommen sind. Also das fand ich wunderschön. Und da kann man sich sagen, ja, das ist eigentlich wie in der nicht angefütterten Generator, auch wenn sie natürlich kommen, weil so was interessant ist.
Ja, der Wahnsinn. Also die Tiere sind so dermaßen groß und kommen auch sehr nahe, wobei man sich eigentlich niemals unsicher fühlt. Also es ist einfach beeindruckend. Es waren Guides dabei, die sicher gut, also erfahren sind und auch wissen, was sie tun. War durch und durch gut organisiert.
Begleitet wurde diese Reise unter anderem auch vom Unterwasservideografen Pitt Hausmann. Der begeisterte Unterwasserfilmer und Weltenbummler ist regelmäßiger Gast auf der Nautilus Two und verwöhnt die Safari-Gäste mit seinen sensationellen Aufnahmen der maledivischen Unterwasserwelt. Schon in den Anfangsjahren des Sporttauchens machte er sich einen Namen als Unterwasserfotograf und ist seither als weitgereister Tauchpionier ein geschätzter Gast auf vielen Tauchbasen und Safari-Booten in vielen Regionen der Welt. Im folgenden Gespräch gibt Pitt einen Einblick in seinen Werdegang als Taucher, Fotograf und Filmer, sowie den ein oder anderen Ratschlag für noch nicht ganz so erfahrene Taucher und Hobbyfilmer.
Wie hat es bei dir begonnen mit dem Tauchen? Wie bist du überhaupt zum Wasser gekommen?
Ich?
Ja, du.
Ich bin in Sylt. Nimmst du das jetzt auf?
Ja, ja.
Ich bin in Sylt aufgewachsen und der ganze Trubel am Strand hat mich oftmals so genervt. Und ich bin der Taucherbrille ins Wasser gegangen als kleines Kind und da war alles ruhig und da gefiel es mir und das war die Motivation, warum ich unbedingt schon als Kleinkind anfangen, tauchen lernen zu wollen.
Kann man sagen, wann das ungefähr war?
Ja, das kann man sehr genau sagen. Da war ich 4-5 Jahre alt, das war 1965.
Also als das Taucherei eigentlich noch in den Kinderschuhen steckte?
Ja. Und von meinem ersten Taschengeld habe ich mir die allergrößte Taucherbrille gekauft, die ich heute noch habe, die mir nie passte.
Das heißt, du hast die Taucherei eigentlich von Anfang an, so als sie noch in den Kinderschuhen steckte, miterlebt. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie sich das aus deiner Sicht alles entwickelt hat. Wie waren denn deine ersten Schritte dann?
Meine ersten Schritte waren, dass ich mit meinem Schulkollege im Internat nach Ampuria Brava gefahren bin und er schon tauchte. Und dort habe ich einen Tauchkurs gemacht. Dieser Tauchkurs lief folgendermaßen ab. Wir sind mit dem Tauchlehrer auf das Boot gekommen. Ich habe einen Crashkurs in Theorie bekommen von einer Bootsfahrtstour, habe eine 10 oder 12 Liter Flasche auf den Rücken geschnallt bekommen, habe kurz gelernt, wie man eine Tauchermaske ausblasen sollte. Es gab weder Tarierweste noch Jacket noch sonst irgendetwas. Es gab die Reserveschaltung und er hat gesagt, ab 40 Bar hast du einen Luftwiderstand. Die 40 Bar waren bei mir dann schon sicherlich nach 100 Bar gefühlt erreicht und das war mein erster Tauchgang.
Und wo war der nochmal?
In Ampuria Brava in Spanien.
In Spanien, okay. Und das war sozusagen die Initialzündung dann für dich?
Ja.
Kann man das so sagen? In der Zwischenzeit bist du ja einige Jahrzehnte dabei. Und wie waren dann so die nächsten Schritte? Was kam danach?
Naja, ich habe danach das Tauchen einfach intensiviert. Ich habe angefangen zu studieren. Im Studium gab es einen Tauchverein, den bin ich Mitglied geworden. Und da waren meine primären Tauchgänge in allen österreichischen und deutschen Seen sehr stark, weil ich in Marburg studiert habe, der Edersee. Wir sind jedes Wochenende oder auch in der Woche zum Edersee gefahren oder zum anderen See und haben dort dann getaucht.
Was gab es denn da im Edersee zu sehen?
Im Edersee gibt es eine versunkene Stadt, eine versunkene Kirchhofmauer. Die zu finden war immer sehr interessant und das Interessanteste für uns war immer die Brücke zu finden, die auf 30 Meter liegt. Die Brücke war ja gesprengt oder ist kaputt und man konnte dann auf der Brücke unter Wasser eine Peilung nehmen und hat versucht, den anderen Ende des Brückes zu finden. Das war immer die Challenge, das war immer die Herausforderung und das war immer das Abenteuer.
Jetzt hat sich ja die Taucherei natürlich seit diesen Tagen grundlegend verändert. Die Ausrüstung hat sich entwickelt, der Tauchsport an sich. Würdest du sagen, das war die gute alte Zeit des Tauchsports oder ist es jetzt irgendwie angenehmer, weil Equipment verbessert, sind die Tauchplätze noch so, wie sie früher mal waren?
Also gute alte Zeit, man konnte freier tauchen, man hat individuell getaucht, die Leute, die tauchten, konnten auch richtig tauchen, die haben das von der Pike aus gelernt. Heute wird durch Equipment das Tauchen für viele zugänglicher gemacht, ist einfacher gemacht, sicherer gemacht, auch klar, ja. Aber ich vermisse dieses individuelle Tauchen, dass du alleine unterwegs war mit deiner Flasche und deiner Kamera oder wie auch immer. Das waren die guten alten Zeiten. Die guten neuen Zeiten ist, man kommt auch altersbedingt viel mehr rum. Es wird einfacher gemacht, super Domizile zu erreichen. Früher Gebiete wie Indonesien oder Malpelo oder Galapagos waren eigentlich unerreichbar wegen des Geldbeutels und auch weil keine Infrastruktur war. Malediven früher wurden mit kleinen Fischerdonis gefahren. Ja, man musste, um gute Tauchgänge zu machen, wirklich extremste Komfortabstriche machen und das ist jetzt alles viel einfacher geworden. Die Qualität des Tauchens in den übertauchten Gebieten im Roten Meer ist schlechter geworden. Auf den Malediven zum Beispiel ist es in den letzten Jahren besser geworden, nachdem sich das Coral Bleaching ein bisschen erholt hat. Die Haipopulation ist viel, viel größer geworden wie früher. Allerdings kennt man sich auch im Laufe des Lebens immer besser aus.
Du bist ja jetzt vor allem Videograf und warst lange Zeit Unterwasserfotograf, auch sehr erfolgreich. Wie bist du denn da reingeschlittert? Fotografie unter Wasser.
Das ist auch eine ganz witzige Anekdote. Ich habe früher sehr viel im Roten Meer im Sinai getaucht, bin dort mit dem VW-Bus unterwegs gewesen, habe einen Mann kennengelernt, der hieß Ingo Hebel, damals ein sehr bekannter Unterwasserfotograf, mittlerweile in den hohen 80er Jahren. Und er hat Safaris gefahren und ich habe ihn dann auf so einer Safari besucht. Hatte mir eine geliehene Nikonos 3 Kamera dabei und er schaute mich an und sagte, du weißt schon, dass jedes Bild ja 50 D-Mark wert sein muss. Und dann habe ich so für mich gedacht, du arroganter Kerl, ich tauche besser wie du, ich schwimme besser wie du, das kann ich. Ja. Und so fing es an, aber ich hatte dann gleich eine vernünftige Kritik. Und er hat mir gesagt, ein Viech auf Flucht ist kein gutes Motiv. Es muss schon, wenn es ein Porträt ist, auch ein gescheites Porträt sein, ja, und keine Kopie eines Tieres, sondern es soll einen künstlerischen Anspruch haben. Und er hat mir dann schlichtweg einfach sehr offen und sehr direkt gesagt, das Bild, was du da gemacht hast, ist scheiße. Ja. Und ich war natürlich erstmal etwas frustriert, weil ich so häufig Scheiße gehört habe. Aber es wurde dann auch besser und so fing dann meine Karriere an. Dann habe ich viel mit Ikan zusammengearbeitet, mit Helmut Debelius, der sein erstes Unterwasserbuch bei mir in der Wohnung geschrieben hatte. Und so bin ich immer populärer geworden, habe dann bei den UWF-Fotosubs teilgenommen, sehr erfolgreich Bücher gemacht, Zeitungen und so weiter.
Und jetzt filmst du hauptsächlich?
Ja, als das Digitale anfing, hatte ich ja nach wie vor alles auf analog. Das Digitale hat am Anfang nicht so funktioniert und irgendwie waren auch die Medien, die guten Medien für mich verschwunden, wie die UWF, die Zeitung, das beste Fotomagazin für Unterwasser. Und da habe ich einfach eine Pause eingelegt und habe gesagt, ich kaufe mir jetzt keine digitale Kamera und habe einfach nur aus Spaß und Freude getaucht. Und irgendwann gab es dann die kleinen GoPros. Da habe ich gedacht, die kannst du kaufen, wenn die kaputt geht, ist nicht viel kaputt gegangen. Und da habe ich jetzt angefangen, mit der GoPro zu filmen. Hat mir Spaß gemacht und da ich hier prinzipiell weiß, wie man taucht und wie man filmt und wie man nahe an die Tiere kommt, geht mir das sehr einfach von der Hand.
Du warst ja in deinem Leben sehr fleißig und kannst es deswegen auch leisten, verschiedene Tauchgebiete anzufahren. Verschieden ist wahrscheinlich fast ein bisschen untertrieben. Du warst wahrscheinlich fast überall, zumindest an den Topspots dieser Welt. Was ist denn so dein Lieblingstauchgebiet?
Also es gibt kein Lieblingstauchgebiet. Jedes Tauchgebiet hat irgendetwas, was mich extrem fasziniert. Ganz egal, wo es auf der Welt ist. Bei dem einen sind es die riesigen Hammerhai-Schulen, bei dem anderen ist es ein Sandtiger, beim anderen sind es Fischschwärme, beim anderen ist es kleine bunte Fische. Ratcha Ambat ist nichts Spektakuläres vorhanden, aber eine wunderbare, schöne Szenerie. Socorro siehst du Mantas in einer Größenordnung, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Wenn du Glück hast, Buckelwale. In anderen Gebieten sieht man wieder etwas völlig anderes und kommt Tiere extrem nah, wie dem weißen Hai oder den Tigerhaien in den Bahamas. Jeder Spot hat seinen eigenen individuellen Charakter und jeder Spot macht mir Freude.
Zu den Malediven hast du allerdings schon eine spezielle Beziehung, habe ich das Gefühl. Du hast ja auch irgendwo mal eine Beteiligung an einem Tauchboot gehabt, soweit ich weiß. Wie ist denn das entstanden?
Ich habe früher in jungen Jahren oftmals Boote geschartet und verschartet und wenn ich genügend Gäste hatte, dann habe ich auch ein bisschen was verdient oder sogar gar die Reise umsonst gehabt. Und das hat langsam überhand genommen und irgendwann wollte ich einmal einfach nur Gast auf einem Boot sein. Und da habe ich einen Menschen kennengelernt, der Alois Männer hieß, der genau das Gleiche machte wie ich. Bloß, dass er an dieser Tour derjenige war, der die Gäste betreute und ich gehörte dazu. Nach ein, zwei Tagen und einer Flasche Rum haben wir dann gesprochen und gesagt, wir können das alles besser. Ja? Wir können ein Boot bauen und wir haben uns die Hand gegeben und die Nautilus 1 ist entstanden.
Also das muss ich jetzt ein bisschen tiefer in die Materie neigen. Das interessiert mich jetzt natürlich schon. Also natürlich, an einem launigen Abend kann man ja viel sich ausmachen und beschließen, aber das tatsächlich umzusetzen ist natürlich eine andere Geschichte. Wie lief denn so die Planung ab und wie lief tatsächlich der Bau des Bootes dann ab? Braucht ja auch Einheimische dazu.
Wir haben den maledivischen Partner, der damals noch Tauchguide war, der Weid. Er hat eine gewisse Erfahrung gehabt, wohnt auf der Insel Hanimado. Wir hatten ein Boot, die Flying Fish, die wir kannten, die wir früher immer schon geschartert hatten. Und da haben wir mehr oder weniger die als Blaupause genommen. Und das, was uns an dem Boot gefallen hat, das haben wir abgekupfert. Und das, was wir meinten, das müsste verbessert werden, haben wir verbessert. Der Weid hat den Bau komplett organisiert auf seiner Heimatinsel mit einer Tischlergruppe von 13 Tischlern. Der Chef war der Gani und das größte Werkzeug war eine Tischkreissäge. Alles andere ging mit Kleinwerkzeugen und die Werft wurde auf Hanimado gebaut. Die Werft heißt Loch im Sand, mit Palmwedel oben zugedeckt und Rumpf rein und langsam aber sicher aufgebaut. Das Bootsbauen hat ein gutes Jahr gedauert. Die Elektrotechnik und Ähnliches hat der Bruder vom Luis gemacht. Alle handwerklichen Eigenschaften, die irgendeiner von uns hatte, wurden auch in dieses Projekt eingebracht. Ja, und so ist es langsam passiert und entstanden, und es sind auch unheimlich viele Fehler passiert, die dann im Laufe der Jahre ausgebügelt werden konnten.
Ja, so entstand ein wunderbares Tauchboot, ja, das ich auch noch kennenlernen durfte. Jetzt sind wir ja in den 2000er Jahren, das Mitte der 60er Jahre, zu tauchen begonnen. Wie siehst du denn allgemein den Tauchsport? Ist es so, dass es eher zunimmt oder dass es eher vielleicht ein bisschen weniger wird? Oder ist dein Eindruck, wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, was glaubst du, wo das Ganze hinführt?
Ja, da kann ich relativ wenig zu sagen. Da bin ich eigentlich selbst zu egoistisch, und da ich nicht wirtschaftlich vom Tauchsport abhängig bin, habe ich da gar kein großes Interesse, über dieses Thema nachzudenken. Ich sehe, dass eben halt die Recken der alten Zeit in meinem Alter 60 plus oftmals noch super aktiv sind, dass auch die Leute sind, die ich am meisten unterwegs sehe, die Jungen, die wir früher unterwegs waren, die Enthusiasten, die begeistert den Sport betrieben haben, die sehe ich seltener. Ja. Allerdings habe ich jetzt auch die Möglichkeit, durch mein Lebensalter, dass ich mir mehr leisten kann als früher, und fahre halt nicht mehr nach Jugoslawien oder irgendwo, wo man dann vielleicht die Jüngeren trifft. Da kann ich also keine klare Aussage
treffen. Verstehe. Du bist, soweit ich weiß, aber trotzdem auch im Tauchvereinsleben aktiv.
Ja.
Ist das für dich eine Notwendigkeit oder macht es Spaß, regelmäßig noch zu trainieren auch, wie ich weiß?
Es ist für mich eine Grundvoraussetzung. Das Einzelleben macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, das regelmäßige Training. Es macht mir Spaß, das Unterwasser-Radke zu spielen. Es macht mir Spaß, Konditions zu bolzen im Training. Und ich würde wirklich etwas vermissen, wenn ich das Training im Verein nicht mehr hätte.
Beobachtest du auch die Ausbildung noch so im Verein? Hat sich da grundlegend was verändert für dich?
Ich habe ja früher selber sehr häufig ausgebildet. Aber es ist nicht mehr mein Bereich. Und mein Bereich ist es, den Leuten, wenn ich das Training leite, ihnen vernünftiges Tauchen beizubringen, sodass sie eben halt auch in einer Stresssituation, in einer körperlichen Belastung überstehen können.
Da ist ja, denke ich, trotzdem noch eine Diskrepanz zwischen dem Vereinsleben, wenn man im Verein sozusagen ausgebildet wird, oder jetzt sage ich mal in einer Tauchschule im Süden, wo es ein paar Tagen einen Crashkurs gibt. Würdest du sagen, ist es vernünftiger, sich mit der Ausbildung Zeit zu lassen?
Schwere Frage. Es gibt begabte Schüler, die einen Crashkurs super überstehen und dann auch gut tauchen, und es gibt Schüler, die das nicht können. Ja. So alle Schüler, die eben halt tauchen lernen und erlernen müssen und kein Naturtalent sind, da ist es definitiv besser, es langsamer zu machen.
Jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf die Fotografie, weil wir hier an Bord ja den ein oder anderen Fotografen noch haben, die habe ich das auch gefragt. Heutzutage hat fast jeder eine Kamera mit dabei, ja, und versucht, gute Bilder zu machen. Oft mit mangelndem Erfolg. Kannst du ein paar grundlegende Tipps geben, wie man denn halbwegs schöne Unterwasserbilder machen kann, auch als Laie, oder Fehler, die man grundsätzlich vermeiden sollte?
Eigentlich gibt es prinzipiell nur einen Fehler: man ist nicht nah genug am Objekt. Je weiter man vom Objekt ist, desto schlechter wird das Bild immer. Und wenn man meint, man ist nah genug dran, ist man immer noch zu weit weg. Und das ist das A und O.
Das schließt aber auch mit ein, dass man nahe ans Objekt herankommt und es nicht wegschwimmt. Du beherrschst das wie aus dem kleinen Finger sozusagen. Gibt es da ein Geheimnis, das du verraten kannst?
Vereinsleben, Konditionstraining, Luft anhalten.
Gut. Das war der krönende Abschluss unseres Gesprächs. Dankeschön. Damit ist alles gesagt.
Das war ein Podcast von Next Level Dive. Besucht uns auch auf einer unserer Seiten in den sozialen Netzwerken und auf unserer Homepage www.nextleveldiving.at. Tschüss, bis zum nächsten Mal und immer gut Luft.